Okay, die letzten paar Mal, auch am Sonntag übrigens, das war schön, haben wir Bezug genommen auf diese Geschichte. Ich denke, Kai hat Matthäus und Lukas erwähnt und nicht Markus, aber es ging ja um dieselbe oder eine ähnliche, also in dem einen Fall um dieselbe Geschichte und in dem anderen Fall um eine ähnliche. In Markus 9 lesen wir in Vers 39, Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Und hier im Zusammenhang mit einer Lektion zur Demut sagte Herr Jesus Christus, ich möchte euch zwei Beispiele geben. Zum einen hat er ein Kind in die Arme genommen und hat gesagt, wenn ihr diesem Kind dient in meinem Namen, dann dient ihr nicht mir, sondern sogar dem Vater. Und dann gab es auch eine weitere Geschichte, und das war das mit Johannes, wo er sagte, wir haben einen gesehen, er trieb die Dämonen aus, wir haben es ihnen verwehrt, und der Herr sagte, aber tu das nicht. Nun, es gibt zwei Tendenzen. Gut, vielleicht gibt es auch Menschen, die dazwischen sind. Aber es gibt Menschen, die Donnersöhne sind und sie sind die, die den anderen Dinge verbieten wollen und sie sind auch Feuer und Flamme für den Herrn, aber sie nehmen es vielleicht ein bisschen zu weit. Sie würden sogar Menschen verbieten, die Gotteskinder sind, einfach weil sie nicht unter derselben Dachorganisation sind. Dann gibt es aber auf der anderen Seite Menschen, die praktizieren, sie haben eine Stärke, sie haben die Stärke der Menschenliebe. Und sie wollen ja sehr inklusiv sein. Und das Problem ist, wenn sie nicht aufpassen, nehmen sie das auch ein bisschen zu weit und ein bisschen viel sogar. Und wollen solche Brüder und Schwestern nennen, die nicht einmal gläubig sind. Wir können aber nicht immer unterscheiden. Der Herr Jesus Christus sagte, seid bitte vorsichtig, dass ihr nicht Weizen ausrupft, wenn ihr dabei seid, Unkraut zu entfernen. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Aber wenn wir in der Lehre hören, sie erkennen die Gottheit Jesu nicht an oder sie haben einen anderen Heilsweg und so weiter, dann wissen wir, es handelt um einen Ungläubigen. Und dann dürfen wir diese nicht gläubig nennen und wir dürfen sie nicht irgendwie einladen und beherbergen und wir werden einiges sehen heute Abend. Und was ich nicht will, ist, dass ihr das hört, was ich in den vergangenen Wochen gesagt habe und es zu weit nehmt und denkt, dass wir hier wirklich sehr offen sein wollen und blauäugig. Und nein, heute Abend will ich, dass wir uns ein paar Stellen anschauen in der Bibel, die die andere Seite geben. Der Herr Jesus Christus gab seinen Jüngern das, was er sagte, weil er wusste, sie brauchen diese Wahrheit. Ich sage nicht, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, aber sie brauchen dieses Teil der Wahrheit. Geht nicht zu hart mit echten Gläubigen um. Sie dienen mir und auch wenn, also er hat nicht gesagt, ihr braucht sie einzuladen und gemeinsam zu arbeiten, aber verbietet es ihnen auch nicht. Und jetzt auf der anderen Seite, auch Wahrheit von dem Herrn, sehen wir in der Bibel, dass man die Absonderung auch praktizieren muss. Und manche kommen aus Hintergründen, wo selbst die Lehre der Absonderung zu weit genommen wurde. Und Es war erfrischend für euch, als ihr dann nicht unbedingt diese Härte, wenn es zu weit genommen wurde, nicht mehr erleben müsst. Und ihr freut euch, ein bisschen aufzuatmen. Aber bitte atmet nicht so weit aus oder so viel aus, dass ihr denkt, dass es die Lehre in der Bibel nicht geben würde. Wir dürfen es nicht zu weit nehmen, aber die gibt es aber. Und wir schauen uns jetzt heute Abend ein paar Stellen an. Fangen wir in 2. Johannes an. Und ich möchte eine Wahrheit nennen, vorneweg. Die Bibel verbietet die Gemeinschaft mit ungläubigen Lehrern. Die Bibel verbietet die Gemeinschaft mit ungläubigen Lehrern. Nun, nicht den Umgang mit Ungläubigen überhaupt. In 1. Korinther 5, Vers 10 heißt es, wenn ihr das tun würdet, müsstet ihr aus der Welt gehen. Das nennen wir natürlich nicht Gemeinschaft, aber Umgang. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir in irgendein Kloster reingehen müssen, um uns von der Welt abzusondern. Oder wie es, ich lasse mir sagen, es gab Mönche oder Leute, die sogar auf eine Säule geklettert waren und dort oben hunderte Tage, vielleicht Jahre sogar, verbracht haben, Abstand genommen haben von der Gesellschaft. Die Idee war, ähnlich wie bei Martin Luther in dem Erfurter Kloster, man dachte, wenn man vielleicht ein bisschen Distanz gewinnt von der Welt, dann wird man heilig sein. Und Luther hat festgestellt, er war auch unheilig innerhalb der Wände dieser religiösen Organisation. Aber wir sind in 2. Johannes und ich lese Vers 1 und dann die Verse 7 bis 11. 2. Johannes, Vers 1, der Brief hat nur ein Kapitel. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Es geht ja um Gläubige. Man diskutiert darüber, ob das jetzt bildlich zu verstehen, ob das eine Gemeinde ist oder wirklich eine Frau. Aber auf jeden Fall handelt es hier um Gläubige. Und in Vers 7 steht, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Heutzutage würde man eher die Gottheit Jesu abstreiten. Damals aber, weil man Jesus auch erlebt hatte, hat man es oft für unmöglich gehalten, dass es wirklich um einen Mensch gehandelt hat. Und außerdem kam dann die Lehre der Gnostiker dazu, die gesagt haben, alles Fleisch ist böse und deshalb konnte Jesus nicht im Fleisch gekommen sein, sonst würde er auch böse sein. Aber sie blieben nicht in der Lehre des Christus. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt, gemeint ist in die Gemeinde oder ein Lehrer, entpuppt sich dann später als Verführer oder ist schon als Verführer bekannt. Er kommt zu euch und diese Lehre nicht bringt. Er bringt eine Lehre, aber nicht die Lehre von Christus, die biblische. Den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und ganz schnell möchte ich, weiß nicht, etwa 10 Punkte nennen. Vers 7. Es ist nicht die große Ausnahme. Viele solche sind in die Welt hineingekommen. Denken wir also nicht, dass das irgendwie zu der damaligen Zeit gehörte und heutzutage nicht möglich wäre. Und dann heißt es, dass sie Verführer sind. Das sind falsche Lehrer. Menschen, die anderen führen oder verführen, nehmen auf andere Einfluss. Du kannst dich selbst auch verführen, aber meistens, wenn wir von Verführern reden, dann heißt es Menschen, die auf andere Einfluss ausüben und diese üben negativen Einfluss aus. Dann heißt es, sie sind Nichtbekennende. Sie bekennen nicht. Sie haben ein Bekenntnis, aber nicht der Wahrheiten in der Bibel. Und übrigens, es ist oft nicht das, was man sagt, das problematisch ist, sondern das, was man ungesagt lässt. Natürlich lehren die falschen Lehrer, sie äußern sich falsch, aber manchmal spielen sie Wahrheiten herunter. Sie lassen sie unerwähnt oder sie nehmen davon Abstand und sie machen einen großen Bogen um das, was in der Bibel eindeutig steht, aber was sie nicht betonen wollen und woran sie nicht glauben. Und sie betonen das, woran sie glauben. Und zum Beispiel Unfehlbarkeit, die Unfehlbarkeit der Schrift. Nun, wenn wir in Webseiten lesen, wir glauben an die Inspiration der Bibel, dann könnte man denken, hurra, wunderbar. Im Moment einmal, nicht so schnell. Was versteht man unter Inspiration? Versteht man darunter Unfehlbarkeit? Oder nur Inspiration? Ich meine, Shakespeare oder Goethe und so weiter, die waren sehr, also sie erfuhren Eingebung. Nee, das ist nicht dasselbe. Und ich will nicht sagen, dass jeder, der in seiner Webseite nur Inspiration hat und nicht Unfehlbarkeit, ein Betrüger oder ein Verführer ist. Vielleicht weiß er nicht den Unterschied oder er will sich nicht davon entfernen oder will keinen Abstand davon nehmen. Aber es gibt Menschen, die bewusst Inspiration anstatt Unfehlbarkeit benutzen. Und ich sag's euch, damit ihr einfach das auf dem Schirm habt. Und die Gottheit Jesu. Nun, ich freue mich, wenn Menschen bereit sind zu sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Aber ich habe mit einem Prediger gesprochen, der war auch bereit zu sagen, Jesus ist Gottes Sohn, aber er war nicht bereit zu sagen, Jesus ist Gott. Er hat nicht verstanden, dass die Gottessohnschaft bedeutet, dass er dasselbe Wesen hat wie der Vater. Er nahm Abstand davon, als ich ihn ein bisschen unter Druck gesetzt habe. Er war nicht bereit zu sagen, er sagte, er würde es nicht wissen, ob Jesus wirklich Gott ist. Und wenn man sagt göttlich, vorsichtig, göttlich ist anders als Gottheit. Also wenn man von Göttlichkeit redet, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt eindeutigere Weisen, das zum Ausdruck zu bringen. Also, und dann Errettung. Okay, man redet von Heil oder Errettung. Errettung wovon? Von der Sünde? Vor dem Zorn Gottes? Vor der ewigen Strafe? Ich weiß nicht, jedes Glaubensbekenntnis kann dann so groß sein wie ein theologisches Buch. Aber andererseits nimmt man heutzutage Abstand und lässt unerwähnt Dinge, die unangenehm sind. Und die Sündhaftigkeit des Menschen ist unangenehm heutzutage. Aber wovon will man dann errettet sein? Von schlechten Entscheidungen und so weiter? Nee, seid vorsichtig. Und wo bleibt denn Buße? Man redet von dem Glauben, aber wie ist es dann mit der Buße? Das ist ein Wort, das unangenehm ist und das oft wegbleibt. Und wie wird man dann überhaupt errettet? Es ist sagenhaft. Man kann manchmal auf die Webseite einer Organisation schauen, wo sie von ihrem Glauben sprechen, aber du findest da überhaupt keine Erklärung, wie ein Mensch selig wird. Wie kann eine Gemeinde eine so wichtige Wahrheit einfach weglassen? Das verstehe ich nicht. Es sei denn, dass sie etwas zu verheimlichen haben. Aber ist das Heil aus Werken? Und wo bleibt dann die Jungfrauengeburt? Heißt Jungfrau dann nur eine junge Dame, aber nicht unbedingt eine reine Frau? Und wie ist es mit der Sündlosigkeit Christi? War er nur ein gutes Beispiel, ein Vorbild, oder war er tadellos, ein makelloses Lamm? Und wie ist es mit der leibhaftigen Auferstehung? Stand er dann nur geistlich auf dem Grab, oder ist er verherrlicht aus dem Grab hervorgegangen, in seinem verherrlichten Leib? Und manchmal findet man, dass man Jesus feiert. Ich habe Krischer gefragt, was heißt das dann überhaupt? Ist das gleichbedeutend mit Jesus anbeten? Vielleicht verstehen Sie es so, aber für mich ist dieses Jesus feiern, feiert Jesus, wie ein Fremdwort. Also wenn ich zu einer Party gehe, dann feiere ich. Wenn ich zur Gemeinde gehe, dann feiere ich nicht. Ich bete an, demütig. Und also für mich hat das eine ganz andere Touch und einen anderen Ton. Und wie gesagt, war Jesus ein großes Vorbild, oder und so weiter. Natürlich will man Friedensstifter in der Welt sein. Der Herr Jesus Christus sagte, glückselig sind die Friedensstifter. Das stimmt. Oder und man soll auf Gewalt verzichten. Man bietet die andere Wange da und ist den Armen freigebig und will den Menschen allgemein offen sein, nicht voreingenommen und nicht rassistisch und so weiter. Aber wenn das die Schwerpunkte sind und die anderen Schwerpunkte findet man nicht, dann ist das schon ein Problem. Liberale Gemeinden, die ungläubige Pastoren haben und wo die Reihen gefüllt sind mit Menschen, die nicht selig sind, die verloren sind, können so etwas behaupten. Also sie wollen natürlich Nächstenliebe üben und so weiter. Aber seid bitte vorsichtig. Lasst euch nicht durch diesen, was ist das, Rauchkulisse oder so, verblenden. Hier in Vers 7 heißt es, dass sie, wenn sie die Lehre nicht bringen, sind Verführer und Antichrist. Anstelle von und gegen Christus. Beide Elemente kommen hier zum Vorschein. Und es heißt, seht euch vor, haltet die Augen auf, haltet Ausschau danach, damit die Leute, die ihr Leben in euch investiert haben, nicht vergebens erarbeitet haben, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, und dass wir den vollen Lohn empfangen. Denn wenn die Lehre auf der Strecke bleibt und die Leute nicht errettet werden, dann bleibt jemandem der Lohn aus. Er wird nicht einen Lohn dafür bekommen, dass die Menschen nicht gläubig wurden. Vers 9 sagt, die weichen ab von der Lehre und sie haben nicht den Vater noch den Sohn. Sie sind nicht errettet. Sie nennen sich Christ, aber sie sind nicht errettet. Und wir sollten mit ihnen keine Gemeinschaft haben, sie auch nicht unterstützen. Ich freue mich, wenn Menschen bereit sind, anderen eine Liebesgabe mitzugeben. Übrigens, es war mir eine Sorge, dass wir unseren Prediger am Sonntag nicht leer mit leeren Händen wegschicken. Ich habe gehört, dass Menschen ihm etwas mitgegeben haben. Das ist wunderbar. Nun, er war ein treuer Diener des Herrn und hat ein astreines Evangelium. Aber sagen wir, es würde ein Mensch sein, der ein anderes Evangelium hat, nach Galater 1, dann wäre es verkehrt, einem solchen etwas mitzugeben, was auch immer, wie auch immer viel. Es wäre auch verkehrt, zu sagen, nehmt bitte Grüße mit. Moment, an wen? An alle die, die eine reine Lehre haben oder die Christus gehören? Ja, das auf jeden Fall. Aber manchmal knüpfe ich dann an, vor allem wenn ich sage, ganz lieben Gruß an so und so und ich weiß, er ist nicht gläubig. Dann sage ich manchmal, das meine ich natürlich nicht im Sinne der Bibel, sondern einfach, hallo, lasst ihn einfach wissen, dass ich an ihn denke. Aber ich darf ihn nicht segnen in dem Sinn und schon gar nicht den, der ein Verführer ist. Wenn man das tut, Vers 11, dann macht man sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und das willst du nicht machen. Stell dir vor, ich weiß, das heißt nicht, dass du verloren gehst, wenn du im Herrn bist. Aber sagen wir, du grüßt zum Beispiel mit dem aaronischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich und so weiter. Lass sein Antlitz leuchten über dich und gib dir Frieden und so weiter. Und du sagst das einem Verführer? Und vielleicht hören es andere und denken, oh, das ist einer, zu dem ich Vertrauen haben kann. Du machst dich teilhaftig an seinen Fehlern. Seid bitte vorsichtig. Seid euch dessen bewusst, dass das möglich ist. Übrigens, ich nenne jetzt ein Beispiel zum Thema der Gottheit und der Jungfrauengeburt Jesu. Ihr werdet den Namen dessen erkennen, wenn ich es am Ende dann sage. Dieser Prediger sagte, Gott hat den Menschen durch Jesus seinen göttlichen Plan offenbart. In diesem Sinne war Jesus göttlich. Die frühen Christen hatten die moralische Einzigartigkeit Jesu erkannt. Um diese Einzigartigkeit plausibel erscheinen zu lassen, erfanden sie eine mythologische Geschichte über die biologische Einzigartigkeit Jesu. Weißt du, was dieser Prediger sagen will? Er will sagen, Jesus ist nicht von einer Jungfrau geboren. Die frühen Christen sagten, er war so ein toller Lehrer, er hatte so ein hervorragendes Leben. Denken wir uns jetzt auch eine Geschichte, die dazu passt. Und sie haben eine Jungfrauengeburt erfunden, sagt dieser Prediger. Das war Martin Luther King Jr. Habt ihr gewusst, dass er ein Prediger war? Früher ein Prediger war? Ja. Also, das ist nur ein Bekannter. Ich will nicht sagen, dass alles, was er gemacht hat, verkehrt war. Aber in seiner Predigt lag er komplett falsch. Und das ist Apostasie. Also, das ist Abtrünnigkeit. Und das heißt, dass ein Mensch abgefallen ist von dem Wort Gottes, von der Wahrheit. Es kann ein Mensch sein, es kann eine Organisation, eine Schule, es kann eine Gemeinde sein. Besonders dann, wenn diese Menschen oder Gruppen früher die Wahrheit gehabt haben und sie haben sich abgewandt davon oder sind davon abgefallen, nennen wir das abtrünnig sein. Und meistens fängt die Apostasie bei dem Wort Gottes an, setzt sich mit der Person Jesu Christi fort. Und sobald man das getan hat, und das ist das, was Kai am Sonntag gesagt hat, zu Recht, wenn man wegschneidet von dem Jesus Christus, dann schneidet man aber auch von dem Evangelium weg. Weil du kannst ja nicht eine Rettung haben von einem halben Heiland. So nimmt man also von dem Heilsplan Gottes ab oder weg. Und die Bibel sagt also, der erste Punkt war, ja, die Bibel verbietet die Gemeinschaft mit ungläubigen Lehrern. Das ist nur ein von einigen Punkten. Also ich würde versuchen, einen zweiten Punkt noch hinter uns zu bringen. Das hört sich ein bisschen negativ an, pessimistisch. Aber würdet ihr bitte Epheser 5 aufschlagen? Nicht nur verbietet die Bibel, sie gebietet auch, auf Abtrünnigkeit aufzupassen. Und wenn ich Abtrünnigkeit sage, dann meine ich auch Unglauben. Die Bibel gebietet, auf Abtrünnigkeit aufzupassen. Epheser 5, die Verse 6 bis 17. Da steht, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Entschuldigung. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ganz davon zu schweigen, dass man das irgendwie von der Kanzel billigen würde. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Na, das sind viele Befehle. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Hier haben wir wieder die Verführung. Und wir haben die Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für uns selbst, aber auch füreinander, für die Gemeinde. Lasst euch nicht verführen. Nun, die Menschen haben leere Worte. Und in Römer 16 heißt es, dass sie auch schöne sind. Nicht schöne Leute, vielleicht das auch. Aber schöne Worte. Und an dieser Stelle denke ich, dass das, was die Menschen tun, ist, die Sünde zu verharmlosen. Denn in diesem Zusammenhang geht es ja auch um einiges, was moralisch schlecht ist. Selbst zu erwähnen, selbst davon zu reden, ist schändlich. Und lasst euch nicht von irgendjemandem mit leeren Worten verführen, der dir vielleicht sagen würde, du kannst leben, wie du willst, und du kommst trotzdem in den Himmel, zum Beispiel. Wobei die Bibel an mehreren Stellen sagt, aufgrund dieser Dinge geht man verloren. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber oder Mitgenossen, ein Wort, das vielleicht hier ein bisschen besserer Anklang hat, also weder an dem Werk noch an dem Lohn. Ihr Lohn wird eine Strafe sein. Seid nicht mit ihnen Mitteilhaber. Arbeitet nicht zusammen mit ihnen. Sonst bekommt ihr den Lohn, den sie bekommen. Wandelt als Kinder des Lichts. Also nehmt an solchen Sünden keinen Teil. Vers 10, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfen heißt erproben, nach der Qualität testen. Testet nach der Qualität, ob das reines Edelmetall ist. Und Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das heißt nicht nur, hängt nicht herum mit unmoralischen Menschen, sondern hängt nicht herum mit Menschen, die so etwas nicht verurteilen. Wenn von der Kanzel gesagt wird, dass gewisse Sünden okay sind, dann sollte man mit den unfruchtbaren Werken keine Gemeinschaft haben. Und Vers 11 deckt sie vielmehr auf. Dieses Wort aufdecken kann bedeuten überführen, bloßstellen, zurechtweisen oder sogar strafen. Also egal welches dieser Worte man nimmt, wird es für manche unangenehm sein. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber eine nötige, deckt sie vielmehr auf. Aufdecken, Vers 13 wieder, aufdecken oder offenstellen, offenbaren. Das heißt auch durchs Licht sichtbar werden lassen. Wir nehmen das Licht von Gottes Wort und wir lassen das in die entferntesten Ecken hineinschauen und schauen, was da rauskriegt. In South Carolina hat es immer wieder Kakerlaken gegeben. Habe ich das falsch gesagt? Ah ja, auf jeden Fall, diese Wanzen. Und sie meiden das Licht. Macht man dann die Türen auf, dann suchen sie die Dunkelheit. Aber Gott möchte, dass wir mit der Taschenlampe des Wortes Gottes hineinleuchten. Und wer die Wahrheit liebt, wird zum Licht kommen. Wird sagen, okay, ich bekenne mich schuldig und kriecht auf allen sechs Beinen hin und sagt, okay, ich ergebe mich. Aber und dann heißt es in Vers 14, wach auf und stehe auf. Ich meine, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Unsere Aufgabe ist, den Menschen, die tot sind und schläfrig, zu sagen, wacht auf und lebt. Ihr lebt nicht. Oder bestenfalls schlaft ihr. Und wir geben ihnen die Botschaft, wache auf, stehe auf und wandelt mit Sorgfalt. Also wenn man wandelt, dann schaut man herum. Manche tragen heutzutage eine Lampe auf dem Stirn und das ist gut. Also wandelt, indem ihr mit Sorgfalt herumschaut. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Augen auf. Acht geben auf Details beim Herumlaufen. Also ich in meinem zunehmenden Alter muss wirklich aufpassen. In der Dunkelheit sehe ich nicht mehr so gut, nicht nur so gut aus, sondern überhaupt sehen. Und also da muss ich aufpassen auf Unebenheiten und solche Dinge. Sonst liege ich flach oder so flach wie ein Hunder wie ich liegen kann. Und dann in Vers 16 und 17, nicht nur ist es nicht weise, sondern es ist eine Zeitverschwendung an bösen Tagen, weil es den Willen des Herrn missversteht. Gott möchte, dass wir die Augen aufmachen und dass wir aufmerksam sind und dass es uns bewusst ist, dass es Gefahren gibt. Wenn das sich ein bisschen unfreundlich anhört, meine ich es aber nicht so. Zumindest euch nicht gegenüber, euch gegenüber nicht. Ich möchte, dass ihr auf dem geraden Pfad bleibt. Und wenn ihr nicht wisst, dass es Umwege und Sackgassen gibt und Klippen und was weiß ich für Hänge und gefährliche Kurven und so weiter gibt, könnte man in Gefahr kommen, geraten. Okay, gut. Ich muss aufhören. Das ist eine Abmachung, die ich mit mir selbst habe und teilweise mit euch auch. Ja, ich lese zwei Dinge, damit die Botschaft hoffentlich ein bisschen interessant wird. Ein Bibelkommentator sagte in Bezug auf Markus 9, diese kurze Begebenheit ist eine deutliche Absage an den Geist des Sektierertums. Okay, der Herr Jesus Christus wollte nicht, dass seine Jünger sektiererisch sind. Es war eine deutliche Absage an den Geist des Sektierertums. Sie verurteilt jene ausschließende Haltung, die darauf besteht, dass nur diejenigen, die ihre Arbeit in Übereinstimmung mit unseren eigenen Ansichten und Praktiken verrichten, als wirklich Gottes Werk tun können. Wenn sie zeigen, dass sie im Kampf gegen Satan auf Gottes Seite stehen, auch wenn ihre Ansichten unvollkommen sein mögen, dürfen sie nicht für diese Arbeit verurteilt oder mit Abscheu betrachtet werden. Und das ist eine Lektion, die ich lernen musste und vielleicht noch muss. Aber ich bin froh, dass der Herr mich manchmal in Situationen hineintut, wo ich offener sein muss, als ich es sonst wäre. Sagen wir, Menschen sind an einem entfernten Ort und ich suche nach einer Gemeinde wie unsere. Und ich finde keine. Aber die Leute, die ich kenne, die brauchen eine Gemeinde. Soll ich dann sagen, geht in keine Gemeinde? Oder soll ich sie dann in eine Gemeinde schicken, wo ich meine Differenzen habe, vielleicht. Aber der Herr Jesus Christus sagt, verbietet es ihnen nicht. Und dann möchte ich nur auch etwas erwähnen. Jerome hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es gibt einen Professor in Tübingen. Er war früher viele Jahre lang, ich glaube 16 Jahre lang in Heidelberg, theologisch Professor. Und er lehrt die historisch-kritische Methode. Und er wurde eingeladen als erster Redner für die 2022 Konferenz der CLV in Dillenburg. Obwohl er den stellvertretenden Tod Jesu Christi ablehnt und die historisch-kritische Methode lehrt, unterrichtet. Und ich lese einen Satz oder zwei. Wer das stellvertretende Sühnopfer des Lammes Gottes für uns leugnet, sagt ein Bruder. Wer bestreitet, dass es einen gerechten Zorn Gottes über uns Sünder gibt, ein Gericht Gottes, das Christus als Mensch stellvertretend für uns erdulden musste, also wer das leugnet, der ist ein Verführer und kein wahrer Christ. Ganz gleich, welche schöne Sprüche er als Tarnung für seine Irrlehre einsetzt. Das sind Worte von Eberzeuser in Bezug auf diesen Menschen. Und Römer 16, 18 sagte, durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Und das Interessante ist, in der Beschreibung auf der Webseite von dieser Konferenz stand, seine Bücher, die zu einem befreienden und lebensbejahenden Glauben einladen, sprechen durch ihren persönlichen und sprachlich gewinnenden Stil an. Sie sprechen an durch ihren Stil. Paulus sagte uns unter Inspiration des Heiligen Geistes, vorsichtig, sie haben schöne Worte, aber sie sind problematisch. Okay, ich weiß, das ist nicht meine normale Art zu predigen, aber ab und zu mal muss man diese Wahrheit, diese Seite der Wahrheit auch bekannt geben. Okay, lasst uns mit Gebet schließen und dann setzen wir das Gebet fort in privaten Sphäre. Herr, wir sagen dies nicht aus Unliebe. Wir sagen es aus Liebe zu dir und zur Wahrheit. Paulus sagte, unter Tränen warne ich euch davor. Es wird reißende Wölfe geben. Also Herr, wir eifern für deine Gemeinde. Wir bitten, dass du die Fehler in meiner Rede hier irgendwie ausglättest. Und dass man versteht, was die Bibel uns sagen will und was du zu uns zu sagen hast. Und wir bitten für Menschen, die verführt worden sind, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist nicht unmöglich, sogar eine Eta Linnemann hat früher diese Lehre der historisch-kritischen Methode vertreten und wurde zur Schwester im Herrn und hat das zurückgerufen, was sie früher gelehrt hat. Und deshalb bitten wir, dass Organisationen ihre Fehler erkennen, dass wir unsere Fehler erkennen und zurückgehen an die Wahrheit, dass wir eine gesunde Lehre haben und auch eine gesunde Praxis. Bitten wir im Namen Jesu. Amen.